beim zweiten Mal, da sind wir wirklich hier auf das Grundstück gelaufen und boah, unser kleines Paradies, das ist es. Wirklich vom Gefühl her, und wir haben der Maklerin gesagt, gut, gehen wir in Town runter und wir machen eine Anzahlung, das ist für uns reserviert, du kannst das nicht verkaufen. Ja? Und dann ja, gingen wir runter und haben uns das Grundstück mit dem Haus gesichert.
Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
Nachdem wir letzte Woche in den USA waren, geht es heute weiter südlich, und zwar nach Mittelamerika, genauer gesagt nach Panama. Du hörst die Geschichte eines Schweizer Paares, das sich schon 2009 mit dem Thema Auswandern beschäftigte, den finalen Schritt aber erst 2022 gewagt hat. Wie sie am Ende überhaupt auf Panama gekommen sind, hörst du gleich. Ich bin Nicolas Kreuter und das hier ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast. Und wenn du selbst im Ausland lebst oder jemanden kennst, der eine spannende Auswanderungsstory mitbringt, dann melde dich gerne bei mir. Ich suche zum Beispiel schon seit Ewigkeiten jemanden aus Slowenien. Ich würde mal gerne dazu eine Folge machen oder auch gerne zweite Episode zu Ungarn. Also wenn du Tipps hast, dann schreib mir gerne, und zwar über meine Webseite derauswandererpodcast.com. Da gibt es übrigens auch eine Neuigkeit, und zwar auf der Webseite gibt es seit kurzem auch verschiedene Auslandsjobs zu finden. Also direkt auf der Startseite, da gibt es einen Banner, da klickst du einfach drauf und dann kannst du dich mal durch die Jobanzeigen scrollen. Vielleicht ist ja der passende Job für dich dabei.
Mein Podcast.
Traumstrände, Vulkanlandschaften, der tropische Regenwald und dazu noch zwei Ozeane. Panama fasziniert vor allen Dingen mit den Gegensätzen. Zum einen gibt es diese malerischen Altstädte, auf der anderen Seite gigantische Wolkenkratzer oder auch der hochtechnisierte Panama-Kanal. Es gibt also gerade zwischen Panama City und dem Rest des Landes große Unterschiede. Rund 3,9 Millionen Einwohner hat Panama. Das Land ist sehr schmal. Von der Atlantikküste bis zum Pazifik sind es gerade mal 80 Kilometer. Mein Podcast heute ist Daniel Gerber. Er ist mit seiner Frau im Oktober 2022 von der Schweiz eben nach Panama ausgewandert. In seinem alten Leben hat Daniel im Immobilienbereich am Flughafen Zürich gearbeitet. In Panama betreibt er mit seiner Frau ein Bed and Breakfast und hat noch ein paar andere Jobs. Darüber erzählt er auch gleich. Warum die Ankunft in Panama damals nicht so leicht war wie geplant, warum sie sich überhaupt entschieden haben, die schöne Schweiz zu verlassen und wie so ein Hauskauf in Panama eigentlich funktioniert, das und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Daniel.
Hallo Nicolas. Herzlich willkommen auch. Ja, danke.
Ja, schön, dass du da bist. Erzähl mal, was siehst du, wenn du bei dir aktuell aus dem Fenster schaust in Panama?
Ja, also wenn ich hier gleich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich viel Grün. Unser Garten, unser Vorgarten, wo ich gestern noch gerade eine Rabatte neu erstellt habe. Ich sehe Flaschenpalmen und ja, herrlicher Sonnenschein, wie das eigentlich das ganze Jahr durch ist. Und ja, wir freuen uns daran auch immer wieder.
Temperaturen aktuell?
Ja, die Temperaturen sind jetzt wieder besser. Wir haben etwas weniger Wind. Es ist momentan ja Trockenzeit und Windzeit. Da kann es sehr starke Windstöße geben, die abkühlen. Aber wir haben so um die 28 Grad, was gerechnet auf 1400 Meter Höhe über dem Meer doch noch beachtlich ist, ja.
Ja, also spannende Geschichte. Du kommst wie ich ursprünglich auch aus der Schweiz und das Land ist ja mit Abstand bei den meisten Deutschen das beliebteste Auswanderungsland. Ein Freund von mir überlegt auch gerade in die Schweiz auszuwandern und deshalb verstehen die meisten ja nicht, wie man die Schweiz eigentlich verlassen kann. Vielleicht kannst du ja mal die Beweggründe nennen, warum du und deine Frau, ihr euch überhaupt für ein Leben im Ausland interessiert habt.
Ja, also bei uns war es wirklich tatsächlich so ein Gefühl, irgendwie was wir schon länger gespürt haben. Also meine Frau und ich sind jetzt 24 Jahre zusammen und irgendwie 2009 wollten wir schon mal auswandern. Nach Neuseeland war das damals, war dann aber zu teuer und wir konnten uns das nicht leisten und zu unsicher vom Visum her. Und ja, und das schlummerte irgendwie immer drin. Wir waren auch sehr viel am Reisen, haben uns interessiert für andere Kulturen und die Schweiz bringt vieles mit. Man hat es wirklich gut, es fehlt einem an nichts. trotzdem halt, wenn man an einer gewissen Position ist bei der Arbeit, da ist der Druck doch sehr hoch und die Arbeitsbelastung auch relativ hoch. Und so kam es dann, dass wir dann in ja die Corona-Zeit, die bekannte Zeit, wo man sich Gedanken macht, so wie es eigentlich weitergehen soll, haben wir halt gesagt, ja, wir möchten nicht mit 64 hier stehen und dann sagen, ja, hätten wir, hätte, wette, Fahrradkette. Und so haben wir das Thema dann angegangen, obwohl wir Bauchmenschen sind, zuerst mit der Planung mal auf dem Reißbrett, weil ja Corona war.
Okay. Habt ihr da dann verschiedene Länder im Blick gehabt, beziehungsweise wie seid ihr bei der Suche vorgegangen und dann am Ende auch auf Panama gekommen?
Gestartet ist das Ganze wirklich tatsächlich so, wir haben die Weltkarte genommen.
Und einen Pfeil geschmissen, oder was?
Einen Pfeil geschmissen, ja, genau. Nee, halt wirklich, meine Frau hat Rückenprobleme, vor allem in der feuchten, kalten Zeit in der Schweiz. Und okay. Dann haben wir gesagt, du, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dann okay, schauen wir mal mit den Klimazonen. Und dann haben wir halt wirklich eine Klimazone erstellt, Striche auf der Weltkarte gemacht. Und in der Zone haben wir jedes Land nach einem Raster durchgeackert. Also mit Kriminalität, mit Sprache, mit kann ich Land kaufen, kann ich mein Business machen, mein eigenes, wie ist es mit der Regierung, wie ist es mit den Leuten. Also wirklich alle Fakten durchgegangen und das wirklich von asiatisch bis südamerikanisch bis alles, was halt da drauf war, ja.
Das hört sich so schweizerisch an, wie ihr das gemacht habt. Und da kam, aber wie kommt dann am Ende? Also da kann ja nicht nur Panama rausgekommen sein. Da müssen ja irgendwie mehrere Länder wahrscheinlich zur Auswahl gestanden haben.
Ja, wir hatten dann tatsächlich ein Ranking und da war dann Panama an Nummer 1. Und wir so, Panama, okay. Das kennen wir jetzt gar nicht. Wir waren mal in Costa Rica, wie sich so für die Schweizer gehört, weil Costa Rica das die Schweiz von Mittelsüdamerika ist. Und daher kannten wir die Gegend in etwa, aber Panama gar nicht. Und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, Panama. Und da reisen wir hin. Weil das, ja, wir sind eigentlich Kopfmenschen und der Bauch muss mitbestimmen, ja. Das ist bei uns doch sehr wichtig, oder? Und wir waren dann wirklich dann in Panama zweimal das Ganze und schon das erste Mal, wo wir in Panama angekommen sind, mussten wir sagen, ja, wirklich super schön, wirklich haben sehr viel Positives gesehen, haben auch das erste Mal auch schon Immobilien und alles angeschaut, also wirklich halt tiefgründiger, halt wirklich nicht nur Urlaub, sondern wirklich mit dem Fokus, kann ich hier auch leben, vom Fühlen, vom Spüren her.
Ja, ihr seid einmal in der Regenzeit, soweit ich weiß, einmal in der Trockenzeit hingefahren, um eben zu sehen, wie das Land ist. Seid ihr dann da auch rumgefahren? Weil ich meine, Panama City ist ja nochmal ganz anders als ja der Rest des Landes. Oder wie habt ihr das da gemacht?
Wir wussten schon im Vorhinein, dass wir Lust haben, ein Bed and Breakfast zu starten. Und dann haben wir uns so halt, was man im Netz nachlesen kann, uns informiert auch, was sind so die touristischen Hotspots, wo geht man hin als Tourist, wo ist auch die Infrastruktur vorhanden. Und da war wirklich El Valle de Anton oder Boquete für uns. Und daher war der Fokus ganz klar dahin. Also wir haben dann viele Teile des Landes ausgelassen. Wir haben uns dann wirklich auf die zwei Regionen fokussiert in der ersten Reise und wo es für uns dann klar war, dass es Boquete sein wird, einfach von der Landschaft, vom Klima her. Ja, da haben wir uns wirklich hierher verliebt und dann wussten wir, es wird Boquete sein und in der zweiten Reise war dann wirklich Fokus Boquete.
Wie lange wart ihr da unterwegs in beiden, also insgesamt während beiden Reisen?
Also zweimal zwei Wochen, insgesamt 4 Wochen, ja.
Ja, weil ihr habt ja während der zweiten Reise ein Grundstück entdeckt und das ja dann gekauft.
Ja, also wir hatten schon bei der ersten Reise hatten wir ein Grundstück gesehen, was wir dann in den Kaufprozess eingestiegen sind, wo wir dann aber dann zurückgehalten wurden, weil da muss man echt aufpassen, dass halt wirklich die Titellierung alles stimmt und die Häuser drauf auch vermerkt sind. Und das war eben nicht der Fall. Und da, ja, hätten wir Probleme bekommen. Und beim zweiten Mal, da sind wir wirklich hier auf das Grundstück gelaufen und boah, unser kleines Paradies, das ist es. Wirklich vom Gefühl her, und wir haben wirklich der Maklerin gesagt, gut, gehen wir in Town runter und wir machen eine Anzahlung, das ist für uns reserviert, du kannst das nicht verkaufen. Ja? Und dann, ja, gingen wir runter und haben uns das Grundstück mit dem Haus gesichert, so, ja.
Wahnsinn. Also ich empfehle ja immer, wenn Leute das jetzt hören, ich empfehle immer, Leute, mietet zuerst, bevor ihr was kauft, um eben zu sehen, ist das die richtige Region, will ich da überhaupt leben, weil ein Haus zu verkaufen ist immer schwieriger als eins zu kaufen. Bei dir jetzt die Frage, weil du kommst ja ursprünglich auch aus der Immobilienbranche in der Schweiz, hast viel damit zu tun gehabt. War das der Pluspunkt, der dann dazu geführt hat, dass ihr euch so schnell entschieden habt, oder hättest du auch so einfach gesagt, ich kaufe jetzt in einem Land, was ich gerade mal 4 Wochen kenne, direkt ein Haus?
Zweierlei, ja. Also zum einen sicher von der Immobilienbranche her habe ich früher auch Gärtner gelernt, mal ganz früher, und daher habe ich so eine Ahnung von der Konstruktionen und von der Wertigkeit der Baumaterialien und dem Bau. Und das macht es leichter, dann zu sagen, ob ich ein Haus kaufe, dann hat man immer noch einen Anwalt, der sich einsetzt für dich, für das Grundstück, also für die Titellierungen und die Grundbuchdaten.
Also wie ein Notar.
Genau, genau, dass er halt das alles abklärt, dass das wirklich alles korrekt läuft. Und was ich aber schon auch, da gehe ich mit dir einig, grundsätzlich würde ich aufpassen und zuerst mal irgendwo wohnen zur Miete. Bei uns ist es so, wir haben uns relativ sicher gefühlt, weil wir sehr bereist sind. Also wir waren zweimal auf Weltreise, also so 5 Monate. Wir sind auch sonst wirklich sehr viel bereist und wir wussten eigentlich ganz klar, was uns wichtig ist, auch am Land. Und daher auch eher kurze Ferien, die wir gemacht haben, weil wir spüren das. Wir spüren das und ja, wissen auch, was wir wollen. Und das ist wirklich wichtig, denke ich.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Kannst du sagen, wie viel ihr investiert habt?
Das geht so um 500.000 schon, ja.
Okay.
Ja, und es ist ja auch so, dass man vom Visa her schauen muss.
Genau, darauf spiele ich nämlich an.
Ja. Genau, genau. Ich weiß nicht, aktuell sind sie am Diskutieren, das etwas raufzusetzen. Aber es ist auch der beste Weg grundsätzlich, wenn man die Residencia haben möchte in Panama, ist es der einfachste Weg mit dem Investment. Und das ist bei 200.000 angesetzt oder auch bei uns. Und dann ist es eigentlich wirklich, also fast ein Kinderspiel. Also ich war schon echt überrascht über die wenige Bürokratie und wie einfach das geht. Und dann haben wir mal die provisorische Residencia, und jetzt im November wird das Ganze nochmal überprüft, ob wir dem Staat zu Lasten gehen oder ob wir auf eigenen Beinen stehen können. Wenn das so ist, dass wir auf eigenen Beinen stehen, dann haben wir die Permanent-Residenz, also relativ einfach.
Ja, das war vor ein paar Jahren, war es ja noch günstiger, Panama. Ich weiß gar nicht, wie viel man da, aber ich glaube, es war irgendwie 10.000 oder irgendwie so. Also es war, glaube ich, relativ gering. Und dann wurde es ja hochgesetzt auf eben $200.000. Investieren heißt eben, man kann das, glaube ich, auch auf ein Bankkonto legen, soweit ich weiß. Oder man kann eben eine Immobilie kaufen.
Korrekt, ne? Man kann es auf ein, es heißt einfach investieren. Man kann sich ein Gemüsebetrieb einkaufen, man kann investieren in Panama auf dem Bankkonto. Es ist auch so, dass es das Friendly Visa gibt. Da muss man einfach 5.000 auf dem Bankkonto haben und zusätzlich ein Einkommen nachweisen. Aber da ist wirklich sehr wichtig, dass man sich da Rat holt, wie gerade die aktuellste Situation tatsächlich ist, weil das ändert sich doch immer mal wieder in Panama.
Habt ihr da jetzt ein fertiges Bed and Breakfast gekauft oder was habt ihr dann noch gemacht auf diesem Grundstück?
Also wir haben ein Grundstück gekauft mit dem Haupthaus und das ist eigentlich von unserer Siedlung, wir haben so 12 Nachbarn plus minus, ist es das kleinste Haus, aber das größte Land. Wir haben rund 11.000 Quadratmeter mit einem Anteil Dschungel noch.
Wow.
Ja. Und
ah, da musst du nicht Rasen mähen, hoffentlich.
Ja, muss man doch immer mal wieder, aber nur um die Casitas rum, wo, okay, damit sich der Gast wohlfühlt, weil zu hoch Gras bringt einfach Schlangen und das wollen die Gäste meistens nicht. Daher, ja. Nee, und noch ein Gästehaus war da. Und wir haben dann noch 2 Casitas gebaut. Wir haben jetzt gesamthaft 3 Casitas, weil uns halt wirklich die Ruhe sehr wichtig ist, dass sich der Gast wohlfühlt und wirklich sich zurückziehen kann. Ja, und dann musst du das Ganze halt anmelden. Also wir haben eine Lizenz beantragt, also vom Ministerio de Turismo. Wir haben das Bed and Breakfast lizenziert. Wir haben eine Gewerbebescheinigung. Wir haben eine Steuernummer, also halt alles das, was man für einen Betrieb oder halt für ein Gewerbe benötigt. Das benötigt man hier grundsätzlich auch, wenn man einfach safe sein möchte, oder?
Was war das Schwierigste am Anfang für euch?
Ja, der Start allgemein war doch echt tricky, weil wir sind angekommen und das Haus war in einem schlechten Zustand von der Mieterin. Wir hatten eine Mieterin noch drin, bis wir selber auch hierher gezogen sind. Und wir mussten dann mal 3 Lastwagen voll Möbel entsorgen und Inhalt entsorgen. Wir wussten nicht, wo schlafen selber, weil alles modrig war und so. Und ja, das alles aufbauen und dann im zweiten Monat, wo wir mit den ersten Gästen unterwegs waren, hatten wir einen Autounfall. Ja, das ist alles echt mühsam gewesen. Und da hatten wir schon starke Mühe, mal erstmal irgendwie anzukommen.
Ja, weil ich glaube, viele stellen sich das ja auch gerade immer so vor. Ne? Man findet dann den perfekten Ort, das perfekte Land und hat dann ein entspanntes Leben. Und das ist ja gerade am Anfang also überhaupt nicht so. Also war bei uns auch nicht so.
Ja, klar. Wir hatten auch unsere Vorstellung. Wir versuchten nicht rosa Brille aufzuhaben bei den Ferien. Man hat seine Vorstellung, aber dann kommt mal die Regenzeit und die ist eigentlich grundsätzlich wirklich Entwarnung für alle Touristen. Bereist das Land in der Regenzeit. Für mich die schönste Zeit, weil am Morgen ist es immer schön. Und dann kommt irgendwie um 3 Uhr der Regen. Aber man muss damit auskommen, wenn man ein Haus hat oder gerade auch Bauarbeiten hat, dass wenn der Regen kommt, ja, dann kommt er. Dann sieht man also nur noch weiß. Also da kommen wirklich echt starke Wassermassen, die wir von der Schweiz her so nicht kennen.
Und das Haus ist dicht?
Ja, das Haus ist dicht, ja. Ja.
Okay.
Nee, das ist wirklich wichtig, eben beim Haus aussuchen, dass man sich darauf achtet, hat es Wasserschäden oder irgendwie Stellen, wo man merkt, es hat Probleme mit Wasser, wo das Wasser nicht weg kann oder so. Ja, das ist wirklich wichtig. Nee, das war super eigentlich in dem Fall.
Bevor wir jetzt noch zum Land, zur Mentalität und den Menschen kommen, habe ich noch eine Frage, weil eben, es gibt ja so die Vorstellung, man kauft sich jetzt ein Haus irgendwo im Ausland, wenn man eben vielleicht ein bisschen so wie ihr Geld angespart habt, investiert das da, eröffnet Bed & Breakfast und lebt dann von der Bed and Breakfast. Wie sieht das heute bei euch aus? Wie lebt ihr? Also wie sieht euer Alltag heute aus? Und wie ist das Bed and Breakfast angelaufen?
Ja, da ist wirklich ganz klar darauf hinzuweisen, dass es eine Zeit braucht, bis man ankommt, man viele Bemühungen machen muss, dass man zu Gästen kommt. Selbst hier in Bukette, wo ein Touristenort ist, weil die Konkurrenz schläft nicht, sprich es gibt sehr viel Angebot und als Neuling muss man zuerst zu den Gästen kommen. Wir hatten dann wirklich von Ende April bis letzten Jahres, bis Oktober keine Gäste praktisch null.
Oh.
Und im November war es dann noch so, dann gab es Straßensperren. Ja, das gibt's hier. Viele möchten das Abenteuer und das hat man hier teilweise noch. Ist aber halt so, dass man im November dann auch keine Gäste mehr hatte für 6 Wochen, weil man kein Gas, kein Benzin mehr bekommen hat, teilweise das Fleisch und der Reis und so ausverkauft war.
Das war ein Streik oder was war das?
Genau, das war ein Streik wie im Minenbau, oder? Und das Volk, das rebelliert halt und hat aber dann auch positiverweise auch was erreicht, dass das noch einmal vor das hohe Gericht geht. Und das ist ja dann da auch das Gute daran. Und man merkt auch, also die Panamäer, die sind flexibel und kreativ. Sprich, man kann überleben auch dann. Also man ist nicht verloren. Also es wird geholfen, wo man kann. Aber halt für den Betrieb sehr einschneidend und für das Business. Also die ganze Region bei uns, Chiriquí, die war sehr stark betroffen, weil wir nur Landstraße Zugriff haben und wenn da was gesperrt ist, sind wir abgeblockt, ja.
Ja, und der Vorteil, da wollte ich noch kurz drauf hinkommen, ihr arbeitet ja, also du und deine Frau arbeitet ja weiterhin auch remote, also fürs Ausland, ich glaube deine Frau weiterhin für die Schweiz, um da halt eben auch noch ein Einkommen zu haben, ne?
Ja, genau. Also das war wirklich sehr wichtig. Sie arbeitet auch jetzt noch remote, dass man einfach ein Nebeneinkommen hat. Auch ich. Ich habe immer wieder geschaut, was ist möglich, eben flexibel sein. Das ist wirklich das Schlagwort hier, dass man wirklich schaut, wo kann ich noch Einkommen generieren als Guide jetzt bei mir zum Beispiel. In einem privaten botanischen Garten oder für Transporte. Und das sind schon alleine $5. Und das ist halt auch ein Umdenken, wo man vielleicht vorher gesagt hat, ja, aber für das Geld noch was rumfahren oder so. Aber es ist Geld hier.
Wer sich das mal anschauen will, ich verlinke natürlich die Webseite zu der wunderschönen Immobilie, wo man eben auch seinen Urlaub in Panama verbringen kann, in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Also das sieht wirklich traumhaft aus, sehr idyllisch da, also gerade eben auch am Regenwald, auch mit Pool noch, den ihr da, glaube ich, auch noch gebaut habt. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. In der Zeit, und ich weiß es ja auch selber von mir, wenn man gerade ja sich einlebt, wenn man eben noch so viel zu tun hat mit der eigenen Immobilie und so, wie habt ihr euch selber quasi in dem Land eingelebt, mit den Einheimischen, mit der Kultur? Hattet ihr da schon Zeit jetzt auch, seitdem ihr dahin ausgewandert seid? Oder wie hast du das erlebt bisher?
Hier ist auch wichtig zu erwähnen, es gibt zweierlei, oder? Man ist in Panama City, da gibt es sehr viele Networking und Anlässe, auch kulturelle Anlässe, wo man sich sehr gut und stark vernetzen kann mit diversen Menschen von diversen Ländern. Hier ist das Ganze doch wesentlich komplizierter, als wir gedacht haben. Bukette ist wirklich ein Touristenort. Sehr hoch gelobt und gehypt in Amerika. Da kam schon in der New York Times für Rentner. Ja nun, Tennis spielen kann ich da nicht groß oder selten. Und es ist halt wirklich dann teilweise auch das Amerikanisch-Englisch habe ich dann auch doch Probleme zum Verstehen und ist für mich sehr schwierig. Ich bin da eher beim Englischen Englisch und da ist es doch sehr schwer. Die Panamenios grundsätzlich sind sehr offen, freundlich, hilfsbereit. Wir hatten zum Glück ja mit dem Umbau, haben wir Kontakt mit Handwerkern Und da haben wir halt wirklich dann den Fokus gesetzt. Erstens wichtig, Sprache lernen, dass man mit den Einheimischen sprechen kann, weil die können hier selten, hier eben, wo nicht City ist, können die selten Englisch. Und dann an kulturelle Anlässe gehen. Also zum Beispiel ein Handwerker bei uns, der ist auch Sänger von Controversias. Das ist so ein Battle-Rap. Ja, nicht gerade Rap, aber so ein Battle-Gesang von Panameños.
Okay.
Ist doch sehr witzig und wir gingen halt dahin und begleiteten ihn. Und wir waren immer die Einzigen. Er hat uns dann auch immer wieder verwendet als so sein Battle Plus. Und da lernt man dann aber wirklich auch Leute kennen, weil die sind offen und man fühlt sich da sehr wohl. Also es ist wie in einer Familie. Da kam einmal auch ein älterer Herr, auch Sänger, und meinte, er möchte mit uns ein Foto machen, möchte mehr von uns wissen. Wir haben da mit ihm gesprochen. Sehr, sehr angenehm. Und wo wir das unserer panamäischen Spanischlehrerin gezeigt haben, das Foto, meinte sie nur so, aber du weißt, das ist eine nationale Persönlichkeit. Also den kennt man. Also wenn es irgendwo vom Musikevent eine Jury braucht, dann ist er da. Und das ist halt.
Und die Promis wollen mit euch Fotos machen.
Ja, nee, sie sind halt nicht so die Promis. Also da, das ist halt wirklich sehr freundschaftlich, oder? Also es, auch vielleicht, wenn ich Material beliefert bekomme, kann es auch mal sein, der eine, mit dem habe ich gesprochen, noch ein bisschen, nachdem er das Keys abgeladen hat oder so, und am Schluss umarmt er dich. Und das ist halt einfach Panama. Das ist einfach sehr viel Herzlichkeit, sehr viel Offenheit und da halt wirklich der Hinweis, wirklich sich da Zeit zu nehmen, die Sprache zu lernen und auch kulturelle Events anschauen oder halt eben auch, wir sind viel in David, das ist die nächstgelegene Stadt mit über 300.000 Einwohnern und da spielt halt das Leben der Panameño und halt sich da wirklich auch sich Mühe geben für das Land.
Wahre Geschichten, echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissy und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, es gibt ja so diese vier Phasen des Kulturschocks. Gerade in der Anfangszeit ist man meistens in so einer Hochphase drin, wo man eben alles, was neu und anders ist, erstmal super spannend und toll findet. Irgendwann kommt man dann in so eine Tiefphase, wo man dann merkt, dass man so Probleme hat, sich mit gewissen Dingen abzufinden, wie die sind. Gibt es Dinge, die dich stören, die deine Frau stören jetzt, weil ihr gesagt habt, das hätten wir uns irgendwie anders vorgestellt?
Ja, also was mich tatsächlich stört, das ist jetzt nicht explizit auf jeden Einzelnen, aber doch die amerikanische Community, die man hier hat, weil die gerade so lebt, nicht wie in Panama, die bringen einfach Amerika mit rein und leben Amerika hier. Okay. Und das stört doch auch ein bisschen, weil man sieht auch, es gibt keine gemischten Events oder irgendwie so. Also da mischt sich sehr schwer. Und das stört doch, wenn man dann auch sieht von der Integration, dass man es nicht versucht, oder? Weil, ja, sich eben am Anfang haben wir es auch spannend gefunden und dann tatsächlich kommt der Zeitpunkt, wo man sich ab gewissen Sachen ein bisschen vielleicht aufregt, wo man sich aber dann auch wieder sagen muss, hey, aber das ist halt Panama. Ich meine, wenn wir einen Anlass haben mit Freunden, dann laden wir 6 Leute, wir hatten einmal da 6 Leute eingeladen und am Schluss saßen 8 andere Leute hier. Und das ist einfach Panama. Also du weißt nie, was morgen kommt. Du weißt nie, wie ein Anlass ist und da dann nützt es nicht, sich darüber aufzuregen, sondern das als Chance zu sehen und sagen, hey, lerne ich jemand anderen kennen? Ist auch spannend. Und ja, kommt ganz anders.
Hast du da mal gefragt, wer sind denn die 8 Leute hier eigentlich?
Ja, nee, sie werden auch vorgestellt. Alles super. Das ist immer so. Also von dem her, das muss man halt mitgehen. Oder ja, ich finde es halt dann auch schade oder für die Leute, wir kennen auch Auswanderer, die sind tatsächlich wirklich immer wieder am Reklamieren und sagen, ja, aber das geht ja nicht. Und dann muss man sagen, ja, aber das ist ja kein Leben. Irgendwie, du hast dir das ausgesucht und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wie du gesagt hast, mit den Phasen, wo man sich dann auch überlegen muss, ja, kann ich mit dem umgehen oder sollte ich vielleicht woanders hin?
Kennst du, weil wir gerade dabei, weil das gerade gut passt, kennst du Leute, die zurückgegangen sind, eben aus solchen Gründen, dass sie einfach gesagt haben, oh, mir ist das irgendwie doch zu anders im Vergleich zu Schweiz, Deutschland, Österreich?
Ja, das ist sicherlich, spielt ein bisschen mit rein, das oder halt dann das Heimweh, wie man so sagt, schön sagt, dass man dann zurück möchte, aber oft auch das Finanzielle, weil man halt sich nicht gut informiert oder dann hier eine Arbeitsstelle sucht, das geht. Man kann hier die Arbeitsbewilligung beantragen. Da bin ich auch gerade dabei. Ist ein langwieriger Prozess, der auch etwas Geld kostet. Aber dann verdient man halt als Panameño. Das heißt dann, ich sage jetzt mal, ein Koch verdient hier teilweise in einer Schule $11 pro Tag. Mhm. Eine Reinigungskraft 30, wenn sie wirklich sehr gut verdient, hier in Boquete bei den Ausländern dann vielleicht $30. Da verdient man nicht mehr als Ausländer. Das muss man sich halt einfach wirklich im Klaren sein.
Ja, weil das auch hier gerade wieder wunderbar passt, nimm uns mal ein bisschen mit, was die Kosten angeht. Eben, wir haben vorhin gehört, was ihr investiert habt jetzt mal für das Haus, aber wenn wir jetzt davon mal absehen und eben so die Preise, wenn du jetzt sagst, eben eine Putzfrau verdient $30 am Tag, was kostet denn da das Leben, wenn du jetzt eben sagst, du willst da was mieten zum Beispiel, also jetzt nicht in der Stadt, sondern eben auf dem Land, du gehst da einkaufen, du gehst mal ins Restaurant essen, wie würdest du das vergleichen?
Wenn man in Boquete ist, ist es einfach halt ein Touristenort und hier sind die Preise wirklich höher. Das merkt man sehr gut. Wir sind selber oft in David und in David, da kann man ein Haus mieten für $250. Man muss die Heizung oder so nicht rechnen oder man hat nicht noch viel Auslagen. Der Strom, der Abfall, das Wasser ist relativ kostengünstig, ist auch gerade in so Gebieten wie Boquete teurer. Und dann kommt es sehr darauf an, was für eine Versicherung man noch abschließen möchte. Du hattest ja auch schon mal das Thema mit der Krankenversicherung, wie man da versichert sein möchte, weil grundsätzlich die Arztkosten und Medikamente sind eigentlich tief, finde ich. Ich habe aber auch schon gehört, dass Deutsche sagen, ja, die Medikamente sind teurer als in Deutschland oder gleicher Preis. Dafür muss man nicht die ganze Schachtel kaufen. Man kann Einzelstücke auch kaufen, wenn man gar nicht so viel braucht. Das ist das Gute. Und Lebensmittel, die bekommt man eigentlich auch kostengünstiger, so natürlich Reis oder irgendwie Eier, Früchte ist hier verrückt. Chiriquí ist auch die Ernährungskammer von Panama, auch Gemüse, das bekommt man also wirklich sehr, sehr billig, kostengünstig.
Und schmeckt halt 10-mal besser, ne?
Ja, also wir haben vieles aus Eigenanbau, also wie viele Früchte, Bananen und so haben wir aus dem eigenen Garten und das ist natürlich eine andere Dimension, ja, das ist so. Aber wenn man ein Kühe, wir als Schweizer, wo gerne Käse essen. Wenn man mal ein Kühe möchte, das bekommt man alles hier. Also man muss nicht viel verzichten, aber man zahlt halt dann für 200 Gramm Kühe $9.
Aber dafür schmeckt er dann auch umso besser.
Er ist direkt aus der Schweiz. und Nachtessen, Auswärtsessen gehen. Wenn ich hier in Boquete in eins der besten Restaurants gehe, dann zahle ich für einen Ribeye Steak $36. Mhm. Wenn ich über Mittag ins Beef in David so Fleisch essen gehe, zahle ich $8. In einem Fonda, so das typische panamäische, das sind meistens so Thekenessen, wo man aussuchen kann, welchen Reis, welches Fleisch, Dazu gibt es noch ein bisschen Linsen und noch einen Salat. Und da zahlt man eigentlich meist so 11, 12 Dollar für zwei Personen inklusive zwei Getränke. Also ist dann kostengünstiger.
Also das heißt, allgemein könnte man da relativ günstig leben. Wahrscheinlich auch mit einem günstigen Apartment. Ja. Und dann würden wahrscheinlich irgendwie so 500, 600 Dollar im Monat. Oder was würdest du sagen, was man dann am Ende brauchen würde?
Also ich meine, wir leben ja jetzt wirklich auf gutem Fuß, kann man so sagen. Und wir haben die Kosten zu tragen, auch vom Bed and Breakfast, auch wenn wir keine Gäste haben, haben Versicherungen auf den Häusern, weil uns das wichtig war, weil das Einkommen ist. Und wir rechnen so mit 2.400 für alles pro Monat. Ja.
Okay.
Und also wenn man alleine ist, 800, ist dann schnell mal, kann man gut über die Runden kommen. Aber kommt eben darauf an, wo, oder? Also in Bukete kann man ein Haus mieten und das kostet dann 1.500, 2.000 im Monat. Das kommt ganz aufs Budget drauf an.
Für Leute, die jetzt auch fasziniert zuhören oder zugehört haben und sich sagen, das würde mich auch noch reizen. Ich meine, du kriegst ja wahrscheinlich auch E-Mails und auch Gäste, die sagen, ich würde hier auch gerne leben und so weiter. Was gibst du Leuten mit, die auch mit dem Gedanken spielen? Auch vielleicht so dahingehend eben, welche falsche Vorstellung sollte man vielleicht nicht haben, wenn man nach Panama auswandern will?
Wie wir vorher erwähnt haben, wirklich, dass man sich bezüglich dem Einkommen wirklich sicher ist. Wie kann man das finanziell stemmen? Weil je nachdem, wie man leben möchte, kostet das tatsächlich Geld hier. Nicht so wie in anderen lateinamerikanischen Ländern ist es hier ein bisschen teurer. Und und trotz alledem, dass wir einfach schnell was gekauft haben, vielleicht doch wirklich auseinandersetzen, welche Region, weil Panama hat sehr viele Facetten, sehr viele Klimazonen, differente. Allein hier in Boquete, da kann man an einem Hang wohnen, gegenüber von uns in der Nähe, und man ist ständig im Regen und wir haben dafür immer Wind, dafür auch meistens Sonne. Also sich wirklich da im Klaren sein, wohin. Ja, ich denke, das ist schon das Wichtigste.
Ich stelle mir gerade vor, du kaufst ein Haus an dem Hang und bei dir regnet ständig und du guckst auf einen anderen Hang rüber, wo die Sonne scheint, denkst, nein!
Wir schauen aber wirklich momentan, wenn der Wind kommt, jedes Mal, wenn die Wolken von der Karibik her kommen, denkt sich irgendwie der Vulkan Baru, nee, nicht mit mir, und sendet ein paar Wolken runter und dann hovla, haben wir wieder Sterne, also wirklich stahlblauen Himmel, und wir sehen die Wolken und wir sehen, wie die Wolken mit den Berggipfeln spielen, also wirklich wunderbar, und wissen, da drüben regnet's, oft kommt noch ein bisschen Bacharecke, das ist so Nieselregen, und dann haben wir Regenbogenzeit, oder? Und dann haben wir einen nach dem anderen Regenbogen.
Cool, also wir werden auf jeden Fall ein paar tolle Bilder auch auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen veröffentlichen, da auch natürlich zu euch verlinken, da kann ich nur noch mal empfehlen, wer sowieso auch nach Panama auswandern will, vielleicht einfach mal bei Daniel ein paar Nächte buchen, da ein paar Tage in Panama verbringen, dann kann man ihm auch parallel auch ein paar Fragen stellen und von den gemachten Erfahrungen profitieren. Wie gesagt, Link zur Webseite gibt es in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Wenn wir zum Ende hin jetzt noch in die Zukunft gucken, wir sprechen in 2 Jahren nochmal. Was sind die Pläne? Also wo wollt ihr noch hin? Was wollt ihr noch erreichen?
Also mir als mit Gärtner und Naturherz würde ich natürlich in 2 Jahren gerne sehen, wie der Garten hier aussieht. Und der Plan ist eigentlich schon, dass wir hier sind und das Bed and Breakfast so läuft, dass wir über die Runden kommen. Vielleicht noch 2, 3 Nebenjobs, damit es gut reicht. Aber in Panama, das haben wir auch so gelernt, weiß man nie, wie die Zukunft kommt. Man weiß nicht mehr, wie der nächste Tag kommt. Von dem her, wir lassen es auf uns zukommen und freuen uns einfach und versuchen die Chancen zu sehen, die sich ergeben.
Vielen lieben Dank für deinen Besuch hier im Podcast. Ich wünsche euch alles Gute und werde auf jeden Fall weiterverfolgen, wie es bei euch eben so geht und was passiert. Und freue mich dann, wenn wir vielleicht mal wieder ein Update machen.
Super, lieben Dank auch dir, Nicolas. War sehr spannend.
Das war die Geschichte von Daniel Gerber, der 2022 die Schweiz verlassen hat und nach Panama ausgewandert ist. Wenn du auch auswandern willst, aber noch einen Job suchst, dann schau mal auf meiner Webseite, der auswandererpodcast.com. Da findest du auf der Startseite einen Banner, da einfach draufklicken und da ist möglicherweise das Richtige für deinen Start in der Ferne dabei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Ansonsten hören wir uns mit einer neuen Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.